Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sie ist in Stuttgart auf die Welt gekommen, sie ist im Taunus groß geworden, lebt schon lange in Berlin, ist eine durchaus erfolgreiche Film- und Fernsehschauspielerin. Guten Morgen und herzlich willkommen, Christina Hecke.
Guten Morgen.
Wir haben beschlossen, uns zu duzen für die kommenden 2 Stunden.
So ist es.
Vielleicht auch darüber hinaus.
Schön wär's.
Christine Marquiton.
Richtig.
Eine Kollegin von dir, Opernsängerin, Schauspielerin, Synchronsprecherin, war am Freitag bei uns und hat gesagt, für sie und für ihre Arbeit ist alles auf Null gesetzt. Wie ist es bei dir?
Also für den reinen Drehbetrieb ist auch alles auf Null gesetzt. Ja? Ich meine, wie sollen wir das auch bewerkstelligen? Wir haben gerade zuletzt in Dreharbeiten gesteckt in Köln für einen Film fürs ZDF. Da geht es um eine Nierentransplantation. 2 Familien kommen da zusammen. Wie soll man Familie spielen mit 1,5 Metern Abstand? Das geht nicht. Okay. Wie soll man das drehen, wenn die Maske an einen ran soll? Wie soll man da arbeiten? Es geht überhaupt nicht. Mhm. Also ich verstehe schon, dass wir da auch auf Null gesetzt sind. Das bedeutet für uns allerdings tatsächlich auch, keine Arbeit.
Und kein Einkommen.
In dem Fall tatsächlich auch nicht, weil wir als Schauspieler, was die meisten gar nicht wissen, wir sind ganz normale angestellte Arbeitnehmer. Wir arbeiten auf Lohnsteuerkarte. Mhm. Und wenn ich jetzt meinen Jahresüberblick habe und mache da 3-4 Filme im Jahr, was ungefähr hinkommt, so, dann komme ich aber dennoch nie in den Genuss, dass ich genügend Anwartschaftszeit habe, um Arbeitslosengeld zu beantragen, zum Beispiel. Mhm. In der Regel nicht. Beim Theater ist das wieder anders. Die Kollegen proben 6 Wochen und arbeiten dann. Das heißt, die kriegen viel mehr Zeit auf die Uhr, um zu sagen, okay, ich kann auch Arbeitslosenunterstützung beantragen für den Fall, dass ich da reinfalle. Das heißt, wir sind zwar Freiberufler, für die meisten von ihrem Verständnis, aber wir sind es faktisch vom Steuerrecht nicht.
Was macht das mit dir beispielsweise, wenn dann Aufträge nicht kommen? Gut, man kann auf der einen Seite sagen, jetzt sind die Zeiten so und auch andere kriegen keine Aufträge. Aber so eine permanente Unsicherheit, kann man die Buddha-mäßig einfach abschütteln?
Na, Buddha-mäßig, ich glaube, das liegt bei jedem selber. Wir sind ja alle auf Null gesetzt. Ja, also wir sind alle arbeitswillig und arbeitswütig und dann kommt der Staat und sagt, nö, aus berechtigten Gründen. Und jetzt ist natürlich aber auch so, dass das Geld, was der Staat bereitgestellt hat, um uns zu unterstützen, ist ja großartig, dass es die ganzen Staatshilfen gibt, aber auch die am Ende müssen ja wieder finanziert werden. Und woher kommen die? Ich meine, als wir gesagt haben, Ost-West zusammenlegen, großartig, und dann gab es den Soli und dann haben alle gebrüllt. Ja? Aber das wird hiernach nicht anders sein. Also finde ich, ist es immer so in Relation zu sehen. Wir sind alle auf Null gesetzt, das heißt, wir sind auch alle gefragt, irgendwie jetzt mal einen Gang runterzufahren.
Ja.
Ja, und von dem Punkt aus dann einfach zu gucken. Für mich bedeutet das wirtschaftlich auch, 3 Monate nicht arbeiten ist 3 Monate nicht arbeiten.
Unabhängig von der finanziellen Geschichte bist du im Wesentlichen mit dem, was jetzt auch eine Bundesregierung, was die verschiedenen Landesregierungen beschlossen haben, einverstanden?
Ich glaube, es geht nicht darum, ob ich einverstanden bin oder nicht. Ich glaube, die Frage stellt sich tatsächlich, ist das, was die Bundesregierung, beziehungsweise das ist ja Länderhoheit in dem Fall, was die Länder entschieden haben, das müssen die auch hinterher wieder auffangen. Ja? Und da müssen wir uns einfach darüber im Klaren sein, zu sagen, wir unterstützen uns momentan gegenseitig, das ist großartig. Aber auf die lange Bank müssen wir das auch gemeinsam wieder auf die Füße stellen. Also das wird uns alle, auch wenn wir jetzt zum Teil nicht betroffen sind, weil wir trotzdem weiterarbeiten können, wie wir beide jetzt in dem Fall.
Klar.
Oder weil wir eben nicht arbeiten können, wir müssen nachher das irgendwie wieder auffangen.
Und je länger die ganze Geschichte dauert, desto mehr bröckeln dann möglicherweise auch Zustimmung und Solidarität.
Das Fatale am menschlichen Bewusstsein aus meiner Perspektive ist, dass wir zwar immer gerne sagen, ja, wir sind für alle da und wir machen das alles gemeinsam, aber sobald es an die eigene Haut geht, und das ist meistens dann das eigene Konto, sind wir gar nicht mehr so brüderlich unterwegs. Und das ist nicht nur in Deutschland oder in Bundesländern so, das ist weltweit ein Phänomen. Und da werden wir mal schauen müssen, wie wir uns da tatsächlich brüderlich verhalten.
Weil wir vorhin über Corona und die Folgen für die Branche gesprochen haben. Du bist ja auch in verschiedenen Berufsverbänden, was die Schauspielerei angeht, drin. Das heißt, ihr debattiert auch auf einem breiteren Niveau dann darüber, was dann letztlich auch kommen wird. Mal irgendwie muss man das Ganze ja auch auffangen.
Naja, debattieren ist immer so eine Sache. Ich glaube, es geht vor allem ums Informieren und ums Transparentsein. Ich glaube, dass der Bundesregierung gar nicht so bewusst ist, was das für die angestellten Schauspieler im Filmbereich bedeutet zum Beispiel oder für andere Künstler. Deswegen geht es vor allem darum zu informieren. Das machen die Berufsverbände, Filmakademie, Fernsehakademie, Bundesverband der Film- und Fernsehschauspieler. Die sind da aktiv, sind mit der Frau Grütters, also beziehungsweise nicht mit ihr persönlich, sondern mit ihrer Abteilung, dem Kultusministerium da im regen Austausch, dass da dann auch was gefahren wird und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
Okay, ansonsten bleibt es oder soll es ja bei diesem Abstand von 1,5 Metern bleiben. Wobei natürlich die Frage ist, wenn das über Monate oder noch länger so sein soll, wie man da überhaupt noch irgendeine Filmsequenz drehen kann.
Es ist eigentlich nicht möglich.
Hast du eine Idee?
Keiner, es ist nicht möglich. Wie soll das gehen?
Gut. Frage stellt sich im Übrigen auch beim Fußball, aber ganz anderes Thema. Wir wollten über deine Station kurz sprechen, Stuttgart geboren, aber die Stadt schon verlassen in Windeln.
Noch in Windeln,
okay. Ja. Taunus dann?
Taunus dann, in Niedernhausen bin ich aufgewachsen, dann war ich in Wiesbaden auf der Schule, habe in Frankfurt Jura studiert, habe dann nach 8 Semestern gewechselt zum Schauspiel, also mitten im Staatsexamen. Und bin nach der Schauspielausbildung in Mainz, die ich da 3 Jahre gemacht habe, dann ans Theater.
Was das Wechseln angeht von der Juristerei zum Schauspiel, hat es da ein Schlüsselerlebnis gegeben, warum du nach immerhin 4 Jahren oder 4,5 Jahren gesagt hast, nee, ich mache jetzt was anderes?
Ich glaube, das ist so ein bisschen so, wie man gibt gerne Gas und wenn man dann die Wand kommen sieht, tritt man doch mal auf die Bremse. Ungefähr so war das für mich. Ich habe mich in dem Studium gerne bewegt, jetzt vielleicht nicht die leidenschaftlichste Juristin, aber ich habe mich da gerne drin bewegt, bin aber irgendwann an den Punkt gekommen, okay, was bedeutet das jetzt konsequenterweise? Ich müsste also Juristin werden und was heißt das? Und mit dem Berufsbild war dann irgendwann der Punkt klar für mich und letztlich auch inhaltlich in dem Studium zu sagen, es geht hier eigentlich nicht wirklich um Gerechtigkeit, sondern hier geht es darum, wer hat die besseren Argumente, und das schmeckte mir zunehmend immer weniger. Und dann kam ich irgendwann an den Punkt zu sagen, so okay, in dem Beruf bin ich nicht gut aufgehoben. Ich wäre vielleicht, also was das Argumentative oder Sprachliche angeht, eine gute Juristin geworden, keine Frage, aber ich habe gemerkt, mit Sprache und allem muss ich irgendwas anderes machen. Und ich habe immer Theater gespielt und irgendwann war klar, ich komme da nicht dran vorbei, dann mache ich eben das.
Aber die Vorstellung, in bestimmten Rollen dann doch durchaus auch Einfluss zu haben, als Richterin beispielsweise, als Staatsanwältin, auch als Strafverteidigerin, das hat dann nicht ausgereicht zu sagen, ich probiere es einfach?
Nee.
Nicht?
Ja? Naja, letztlich habe ich einfach mein Potenzial an einer anderen Stelle gesehen. Ich wusste einfach, ich bin nicht gemacht, an einem Schreibtisch zu sitzen und gelegentlich vor einem Gericht dann meinen Auftritt da zu fahren. Das wusste ich, das ist es nicht. Ich habe mit dem Schauspiel einen Ruf in mir wahrgenommen. Vieles von dieser Jura-Entscheidung war natürlich auch geprägt von, mach was Anständiges, Kind. Ja, ich glaube, den Satz kennen viele. Und da bin ich zunächst nicht meinem Herzen gefolgt. Hätte ich das getan, wäre ich Ärztin geworden. Wieder eine ganz andere Richtung. Aber ich bin mit dem Schauspiel, habe ich das Gefühl, da bin ich, wo ich hingehöre.
Warum hast du nicht Medizin studiert?
Ich war während der Abi-Abschlussphase schwer verliebt und das war mir wichtiger, als mich auf die Noten zu konzentrieren.
Bedeutet, dass der Schnitt so weit nach unten gegangen ist, dass die Medizin
Zulassung nicht stattgefunden hätte. Ja, ich meine, ich hatte keinen schlechten Schnitt am Ende. Ich bin von einem 1er-Schnitt auf einen 2er-Schnitt gefallen, aber es hat trotzdem nicht gereicht für die Medizin.
Christina Hecke, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, also die Frau, die in Berlin lebt, als Schauspielerin arbeitet und zu einem, verzeih mir, relativ frühen Zeitpunkt beschlossen hat, sowas Autobiografisches zu schreiben. Warum hast du das gemacht?
Letzten Endes hat alles damit angefangen, ich war in einer Radiosendung, auch beim SWR, es war der SWR 2.
Okay.
Eigentlich hat das beim SWR Nachtcafé, im SWR habe ich irgendwie eine Verbindung angefangen.
Fernsehen?
Fernsehen. Da habe ich darüber gesprochen, dass ich bei einem Unfall ein Nahtoderlebnis hatte. Also ich bin mit einem Auto, hatte ich einen Unfall und bin ins Koma gefallen und war eben tot für einen Moment und bin wieder ins Leben zurückgekommen und so weiter. Und das hat jemand im Radio gehört, ich habe im Radio darüber auch gesprochen, das hat dann wieder jemand von einem Verlag gehört und die hier aus Stuttgart vom Patmos Verlag kam auf mich zu und sagte, Frau Hecke, Sie sollten ein Buch schreiben. Mhm. Und dann habe ich erstmal gesagt, also
große Hürde.
Ja, vor allem so ein autobiografisches Buch. Ich finde, die meisten autobiografischen Bücher sind, finde ich, einfach, das sind vielleicht nette Geschichten. Ja, es interessiert vielleicht auch den einen oder anderen aus Neugier oder was immer. Aber ich habe gesagt, das schreibe ich aber nicht. Was ich machen kann, ist, was Reflektiertes aufs Papier zu bringen. Das ja. Und dann habe ich mit der Claudia Luke vom Patmos Verlag zusammengesessen und habe irgendwann angefangen zu schreiben.
Also wenn ich dir dieses Kompliment machen darf, das ist dir auch gelungen. Und du hast zwei Sachen nicht gemacht, die bei Büchern von Schauspielern oft passieren. Eine Aneinanderreihung von Anekdoten zu erzählen und das andere, so ein Stück Selbstheroisierung zu betreiben.
Ja, das bringt doch auch gar nichts. Ich finde, wir sind alle, für mich sind wir alle auf Augenhöhe. Ja, und nur weil ich Schauspielerin bin, das heißt, dass Menschen mich aus dem Fernsehen kennen, das heißt, eine bestimmte Erhöhung meiner Person stattfindet durch ein Wow, die ist in der Öffentlichkeit, muss ich da ja nicht mitmachen. Mhm. Ja, also wenn ich auf einen roten Teppich gehe und dann mache ich da meinen Job, weil das dazugehört, mich zu zeigen, ja, fein. Aber deswegen packe ich mir kein Turbo unter die Füße und bin jetzt jemand Abgehobenes, dem man bitteschön den Kaffee zu bringen hat. Also Verzeihung, das ist nicht meine Welt.
In dieser Gefahr warst du auch nie? Auch als junge Schauspielerin nicht?
Nee. Also ich muss sagen, an welche Gefahrenstelle ich tatsächlich nicht am Anfang absehen konnte, war die, dass, da war ich noch am Theater, als Schauspieler so ein bisschen das Ding ist, wenn man sich ganz besonders hart angestrengt hat und sogar vielleicht verletzt hat bei Proben oder für Filme zu oder abnimmt oder sich ganz besonders extrem körperlich verausgabt, dann hat man ganz doll den Applaus verdient. Mhm. Eine völlige Illusion. Eine völlige Illusion. Wir sind Schauspieler. Ja. Schauspieler zu sein ist schon an sich ein Riesending. Immer wieder Energien zu channeln, die man eigentlich gerade nicht, würden wir jetzt hier sitzen und unterhalten uns nett und wir sollten uns jetzt prügeln, weil das so im Drehbuch steht, da müssen wir irgendwo diese Energie her generieren, uns dann zu prügeln. Das heißt, wir müssen uns sowieso schon immer in Zustände versetzen, in denen wir eigentlich gerade gar nicht sind. Mhm.
Habe ich dich richtig verstanden? Du hast schon Zustände erlebt, wie süchtig zu sein nach dem perfekten Applaus, nach der absoluten Zuwendung?
Nee, ich hatte aber tatsächlich, also die Sucht war eher die, mich maximal fühlen zu können und das Gefühl zu haben, ich muss mich verausgaben, damit ich etwas geleistet habe. Das heißt, das Leistungsprinzip hat gegriffen. Mhm. Leistung bedeutet, ich verausgabe mich, da kriege ich eine Bestätigung, sei es über den Applaus oder eine weitere Anstellung oder was auch immer. Aber auch das ist ein Hamsterrad, wenn man sich da nicht rausnimmt. Das kann an der Wand enden. Das war ja bei mir auch so.
Und abends gibt es dann die Belohnung in Form von Weißwein oder Rotwein.
Richtig, ich war richtig krass heute auf der Bühne. Jetzt darf ich in der Kantine auch noch ein fünftes Bier trinken. Ah. Also das ist fatal, aber so ist es.
Folge, dass du seit wie vielen Jahren kein Tropfen Alkohol mehr trinkst?
Seit 8 Jahren jetzt.
Fehlt dir nichts?
Nee.
Einen Rückfall hat es gegeben? Irgendein Gespräch mit deiner Schwester?
Ja, da hat sie gesagt, so wird's, mir zwei trinken jetzt ein Bier. Okay. Dann hat sie mir ein Bier hingestellt. Und mir war es so Hundeelend danach, um Gottes Willen. Also ich muss wirklich sagen, wenn man mal keinen Alkohol trinkt und der Körper ist entwöhnt, das ist genauso mit Zucker, das habe ich ja auch durch, ne? Mir fehlt nichts. Das Einzige, was wirklich verbunden ist, verknüpft ist im Kopf, das sagen auch viele, die mal geraucht haben oder mal getrunken haben, ist das Ritual.
Okay.
Oder auch der Kaffee. Ich trinke ja auch keinen Kaffee mehr. Ich brauche das einfach nicht mehr, morgens wach zu werden. Ich bin morgens wach.
Wir wollten über Kindheit und Jugend kurz sprechen, auch unter der Prämisse, dass man da ja schnell in einer Schublade landet oder in eine Schublade reingerät, wenn es dann heißt, man hat eine schwere Kindheit hinter sich. Wie war es für dich im Rückblick?
Naja, in meinem Buch ist es, mein Buch heißt nicht umsonst mal ehrlich. Ja? Ich habe einfach alles genauso beschrieben, wie es war. Ich habe das ungeschönt geschrieben und das aber auch ohne Vorwurf, weil ich aus der Verletzung rausgefunden habe. Ja? Das heißt, ich habe meinen Eltern, mache ich keine Vorwürfe nachträglich. Was allerdings der Punkt ist, ist, was bedeutet denn schwer? Für den Einzelnen war es eine schwere Kindheit, weil die väterliche Zuwendung gefehlt hat. Mhm. Ja? Für andere war es eine schwere Kindheit, weil man missbraucht oder geschlagen wurde. Wo fängt schwer an? Das hat immer bei dem Einzelnen und dessen Horizont seinen Ankerpunkt. Bei mir war es so, was es mir schwer gemacht hat, war, dass ich das Gefühl hatte, dass das, was ich wahrnehme, nicht dem entspricht, wie sich mein Umfeld verhält. Heißt, ich habe zum Beispiel meine Mutter gesehen, die mich anlächelt und sagt, guten Morgen, Schatz. Und ich aber gefühlt habe, ihr geht's nicht so gut zum Beispiel. Ja?
Okay.
Solche Dinge. Dann haben sich meine Eltern getrennt. Das war natürlich auch kein Spaß bei uns zu Hause. Dann komme ich hier aus dem Süddeutschen, katholisch geprägt, immer mit, wie man es zu machen hat oder wie man es besser nicht zu machen hat und wann Kehrwoche ist und der ganze Kram. Das erschien mir alles immer sehr eng. Und da habe ich immer die Weite gesucht. Also Missbrauch, Suizidversuch in der Jugend, das sind alles so Dinge, die werden da ausführlich thematisiert, aber eben vor einem ganz bestimmten Hintergrund, nämlich Suizid ist nicht weniger tragisch als ein Mensch, der sich entscheidet, seine Gefühle zu rationalisieren und deshalb nur noch in einer Kontrolle und einer Dominanz unterwegs zu sein. Das heißt, emotionale Prägungen sind nicht minder oder weniger aggressiv im Umgang zwischen Menschen als eine körperliche Gewalt zum Beispiel.
Was diese Suizidgeschichte angeht, da warst du, glaube ich, 15 Jahre alt, hast alle Tabletten, die du zuvor gesammelt hast, zusammengerührt. Wie knapp bist du da am Tod vorbeigeschrammt?
Na, ziemlich knapp. Ich war 3 Wochen dann im Krankenhaus mit Lähmungserscheinungen und allem. Also ich war total toxisch, ich war vollkommen vergiftet. Dass ich das überlebt habe, ist ein Rätsel. Aber aus dem damaligen Loyalitätsempfinden zu Familie habe ich nichts gesagt. Deswegen hat man meinen Körper sämtlichen Versuchen unterzogen, was es denn sein könnte, was mein Körper da hat, warum ich gelähmt bin.
Wie haben die Eltern dann später reagiert, als sie es erfahren haben?
Die sind aus allen Wolken gefallen. Mhm. Und meine Mutter hat erstmal geweint, was ich verstehen kann. Aber letzten Endes muss man einfach sagen, auch die ist ja von einem Loyalitätsbegriff geprägt gewesen, zu sagen, dass die Nachbarn zum Beispiel nicht wissen, wenn man sich streitet zu Hause, dass man sich anständig benimmt, all dieser ganze Kram, der aber vollkommen unterdrückt, wie wir ehrlicherweise eigentlich miteinander umgehen würden. Ich finde, es ist immer ehrlicher zu sagen, hey, ich empfinde dich gerade als, du bist als Volldepp, ja, als zu sagen, oh, ist schön, dass du da bist und mich im Nachhinein über denjenigen aufzuregen und irgendwann gerät man richtig aneinander.
Bedeutet aber für deinen Fall dieses Rebellische, dieses alles hinterfragen, dieses nicht einfach akzeptieren wollen, weil etwas so ist, wie es ist, das hat sich bei dir gehalten und es hat eigentlich dein Leben schlussendlich bereichert?
Ja, es hat mir vor allem auf einer Ebene total weitergeholfen. Wir sind Rudelfiecher von unserem Verhalten aus. Ja? Wir sind total gerne in Gruppen und wir sind total gerne zusammen. Deswegen haben wir auch alle, mögen wir Fußball zum Beispiel so gerne. Ja? Aber wir laufen oft nur deshalb mit, weil wir nicht gerne ohne die anderen sind. Aber da habe ich einfach gelernt zu sagen, der Preis ist mir zu hoch. Dann bin ich eben für andere der Rebell. Das ist mir egal, weil ich bin mir treu, wenn ich in den Spiegel gucke. Und das ist für mich der wichtigere Teil.
Vorhin sagtest du 3 bis 4 Filme pro Jahr. Das wird jetzt anders. Wobei ein Film von dir längst abgedreht am Freitag in Arte zu sehen sein wird. Was ist das für einer?
Ich habe vor 4 Jahren für das ZDF eine Reihe übernommen für den Samstagabend, die heißt In Wahrheit. Da spiele ich die Hauptkommissarin Judith Mohn und der vierte Teil, den wir jetzt letztes Jahr gedreht haben, der läuft, weil das eine Koproduktion mit Arte ist, läuft der am Freitag in seiner Erstausstrahlung auf Arte um 20.15 Uhr. Der wird dann im ZDF auch wieder zu sehen sein, etwa ein halbes Jahr später. Das ist immer so, die Erstausstrahlung ist auf Arte und ein halbes Jahr später dann im ZDF nochmal zu sehen, am Samstagabend um 19:15 Uhr.
Auf wie viele Folgen ist das angelegt, wenn du sagst, jetzt wird der vierte Film dieser Reihe gezeigt?
Die Reihe ist langfristig angelegt. Das heißt, dass der Zuschauer sich langfristig dran gewöhnen kann, dass es da die Kommissarin Judith Mohn gibt, die im Saarland da ermittelt, was eine spannende Ecke übrigens ist, dieses Dreiländereck da mit Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Das ist eine vollkommen unterschätzte Gegend. Ich freue mich, dass ich bin da gerne da unten. Am Anfang war nicht klar, machen wir einen Film pro Jahr, machen wir 2 Filme pro Jahr. Ja. Das ist immer eine Frage des Finanzhaushaltes des ZDFs. Und da schauen wir jetzt einfach, wie sich das weiterentwickelt. Wir sind aber jetzt schon wieder in Vorbereitung für die Dreharbeiten für den nächsten Teil.
Hast du länger überlegen müssen, bevor du die Rolle angenommen hast, weil es im deutschen Fernsehen eher zu viel als zu wenig Krimis gibt?
Ja, ich musste schon sagen, so das erste war so eine Krimireihe. Ich dachte so, gibt ja schon so viele Krimis. Und dann dachte ich so, okay, aber jedes Krimi-Format hat seine ganz eigene Farbe. Und als ich das Drehbuch gelesen habe, und ich war zu dem Zeitpunkt gerade in Dreharbeiten für ein anderes Projekt, war ich auf dem Weg zum Set und las das und habe das Buch zugeklappt und habe die Produzentin sofort angerufen, die Jutta Lieck von der Network Movie in Hamburg, und habe gesagt, das ist eine Punktlandung.
Okay.
Ich habe mich sofort mit dieser Figur, ich wusste sofort, wo die Reise lang geht. Ich habe mich sofort wohlgefühlt damit. Und sie hat auch gesagt, ich wollte auch dich die ganze Zeit und deswegen hast du auch du das Buch, und so ist das eine Fusion geworden, die auch eine Kraft hat. Ja, es ist also nicht irgendwer, der irgendeinen Kommissar spielt, sondern da hat wirklich, das hat eine Kraft, das Ding.
Wenn du es gerade ansprichst, wie lange brauchst du, wenn du ein Buch zugeschickt bekommst, bis du für dich entscheiden kannst, das könnte was werden, oder das ist es garantiert nicht? Geht das schnell?
Das geht sehr schnell. Und zwar, wenn ich das Buch einmal gelesen habe, dann weiß ich, ob ich das machen möchte oder nicht. Ehrlich gesagt ist das genauso wie, wenn ich jemanden kennenlerne. Das kennst du doch, ne? Man trifft auf jemanden, den trifft man zum ersten Mal, wie so Speed-Dating, und man fühlt, mag ich den oder mag ich den nicht. Das passiert in Sekunden, wissen wir das. Wir haben aber die Tendenz, uns das dann schön zu reden und zu sagen, ja, aber der ist wichtig für meine Karriere oder das Drehbuch wäre jetzt toll, weil ich habe noch nie sowas gespielt, bla bla bla. Das kann mal zu Komplikationen führen und dann verzögert sich der Entscheidungsprozess. Mhm. Aber eigentlich ist mir in den ersten Sekunden beim Lesen, beim Nachspüren schon klar, ist das ein Projekt für mich oder nicht.
Und folgst du dann diesem klassischen Bauchgefühl immer?
Ja, Bauchgefühl würde ich das gar nicht nennen. Es ist eher ein Wissen. Also das ist so ein, das kommt aus meinem Herzen und gar nicht aus meinem Bauch. Es ist nämlich nicht emotional, sondern das ist wirklich ein Wissen. Bin ich gefragt, diesen Job zu übernehmen? Mhm. Und ich weiß das dann. Und dann sage ich auch zu und dann mache ich das.
Tut man sich beim Ablehnen deshalb schwer, weil man ungern in die Schublade, sie ist eine Zicke, geraten will?
Das Problem ist, dass das vom Außen vielleicht so gesehen wird. Ich sehe das gar nicht so. Ich weiß dann, es gibt jemand anderen, der besser passt für das als ich. Ich kann das nicht. Also ich, damit hat das eigentlich auch alles angefangen vor Jahren, als ich beim ZDF für den neuen Fall für zwei die Staatsanwältin übernommen hatte. Ne? Da war das auch so. Da habe ich dafür wurde dafür gebucht. Und ein halbes Jahr später, als wir anfangen wollten zu drehen, wollten die dann eine sehr, sagen wir mal, Standard-Abziehbildchen Staatsanwältin haben. Und ich sagte, sorry, da bin ich nicht die Richtige. Mhm. Und dann wurde das erstmal vorwärts und rückwärts nochmal umgewälzt. Ich habe das dann so gedreht, wie ich das für richtig hielt, war aber auch nach 4 Folgen raus.
Okay. Christina Hecke, unser Gast heute Vormittag in SWR 1. Leute, eine Schauspielerin, die, wir gehen zurück ins Jahr 2007, unterwegs war auf der Autobahn A81, ich glaube von Heilbronn nach Würzburg.
Von Stuttgart nach Bamberg, um es mal von der ganzen Strecke zu betrachten. Ja.
Linke Spur, 160 km/h, mhm, und ein Auto ist ohne zu blinken ausgeschert und hat dir quasi eine Art Vorfahrt genommen. Was ist dann passiert?
Dann blieb mir nur noch übrig, vollkommen in die Eisen zu gehen, also voll die für eine Vollbremsung einzuläuten, damit ich nicht auffahre. Was in dem Moment passiert ist, ist, der Wagen ist in Schleudern gekommen, was ungewöhnlich ist, weil die Fahrbahn war trocken und es gab eigentlich keinen Grund dafür. Ich bin Kombi gefahren, da war wahrscheinlich vielleicht der Heckantrieb, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich in Schleudern gekommen und dann war irgendwie klar, das ist hier die Endstation, das endet jetzt hier gar nicht gut.
Ein Abflug und in der Luft mit Auto 70 Meter habe ich
70 irgendwo? Meter, ja, durch die Luft geflogen, dann mehrfach überschlagen und auf dem Dach liegend quer auf der 81 zum Halten gekommen irgendwann.
Diese komplette Geschichte hast du komplett bei Bewusstsein erlebt?
Ja, also das Schöne ist an dem Phänomen Schock, das der Körper eingerichtet hat, dass man für den Moment nicht alles wahrnimmt. Das ist auch gut so. Das kommt dann nachträglich irgendwann. Mhm. Aber mir ist in dem Moment klar geworden, als ich die Kontrolle über den Wagen verliere, ich bin in die Leitplanke gerauscht und vorhin ist es mal erwähnt worden, Suizidversuch mit 15, immer rebellisch, immer laut, immer die Letzte in der Kneipe und so weiter. Und diesem Leben auf der Überholspur im wahrsten Sinne des Wortes war da ein Ende gesetzt. Und ich habe da aber zum ersten Mal tatsächlich für mich entschieden, ich will aber leben. Ich will ja eigentlich gar nicht immer so nur diese Chaos-Tante auf der linken Spur.
Das ging dir auch in der Luft durch den Kopf?
Es ging mir eigentlich nur in dem Moment durch den Kopf, als ich auf die Leitplanke aufgeprallt bin und mir war klar, das war's jetzt hier. Ich wusste, das war's. Ich wusste das. Was ich gemacht habe in dem Moment war, zu vertrauen. Hätte ich das nicht getan, und das war der entscheidende und das ist wirklich eine einschneidende Erfahrung für mich gewesen, hätte ich das nicht getan, hätte ich mir alle Knochen gebrochen. Ich habe nämlich durch das Vertrauen losgelassen. Das heißt, ich habe die Spannung in meinem Körper ist rausgegangen. Ich habe auch wirklich, ich wusste, ich habe hier eh nichts mehr zu melden. Der Körper hat die Führung übernommen und ich habe meinen Verstand, Gott sei Dank, auf den Spielplatz schicken können und der Körper hat das Regiment übernommen. Ich habe das deshalb überlebt.
Ja. Das heißt, verzeihen, du hast nicht dem lieben Gott vertraut, sondern deinem Körper?
Naja, ich habe schon gesagt, hey, hol mich noch nicht jetzt, damit habe ich schon was Höheres adressiert, das Göttliche oder das, wo wir gemeinsam alle herkommen. Das kann man, die Begrifflichkeit kann da jeder für sich selber wählen. Aber letztlich hat die Intelligenz, dass ich das überhaupt wissen kann, dass es das gibt, das Göttliche, die kommt aus dem Körper und nicht aus dem Hirn. Und ja.
Tja, die Lunge war in keinem sehr guten Zustand.
Geplatzt war die.
Geplatzt. Mhm. Wie lange dauert das, bis die dann wieder in Ordnung kommt?
Ich lag 10 Tage im Koma. Das Problem war dadurch, dass die Lunge geplatzt war, ist sie also im Bronchialbereich eingerissen. Mhm. Die ist von innen gegen den Brustkorb geknallt durch diese starke Abbremsung von 160 auf 0. Und dadurch sind mir die Lungen voll Blut gelaufen. Mhm. Das heißt, ich wäre fast an meinem eigenen Blut ersoffen eigentlich.
Okay. Ja. Hast du eine konkrete Erinnerung oder Erinnerungsfetzen an diese 10 Tage und 10 Nächte im Koma?
Ich kann mich an die 10 Tage an sich nicht erinnern, aber ich kann mich sehr konkret erinnern an die erste Nacht, in der ich dieses landläufig bezeichnete Nahtoderlebnis hatte. Mhm. Ja, also das wurde hell, das Licht, der Tunnel. Ich war in einem Zustand außerhalb des Körpers. Ich habe mich da im Krankenbett liegen sehen, an die Schläuche angeschlossen. Ich hatte keinen Körper mehr. Ich war nur noch ein Bewusstsein und ich war in einer Welt, die schmerzfrei war. So licht und so liebevoll, wie ich noch nie etwas je zuvor erlebt habe. Und von da aus hatte ich das Gefühl, ich habe einen Einblick in die Menschheitsgeschichte von jetzt auf eben in 2 Sekunden. Das
Tja, so war es damals.
Ja.
Die Schauspielerin Christina Hecke, zu Gast heute Vormittag in SWR1 Leute, die Frau, die über sich ihr Leben das Buch geschrieben hat mit dem Titel Mal ehrlich, wobei ich fast vermute, ich weiß nicht, warst du auch lesungstechnisch unterwegs in Deutschland?
Naja, das Buch ist erschienen im Februar und die Lesungen, die dann angestanden hätten, die wären jetzt quasi gewesen und Corona hat das alles abgeschossen.
In deinem Buch schreibst du auch über deine Lebensgefährtin, mit der du zwischenzeitlich verheiratet bist. Mhm. Ist das im Jahr 2020 noch erwähnenswert?
Aus meiner Sicht nicht.
Aber?
Ja, aber wenn man ein Buch schreibt, wie ich das getan habe, mit 295 doch durchaus schwergewichtigen Seiten, ja, und auf 3 Seiten wird erwähnt, dass ich mit einer Frau verheiratet bin und bin eine Frau schon, hat man die Medien an der Seite, die sagen, oh wow, ein Outing. Und ich sage immer, Outing ist das Grauenvollste, was man sich überhaupt anlabeln kann. Ich möchte das gar nicht. Ein heterosexueller Kollege geht ja auch nicht hin und sagt, ich oute mich. Ja. Ich bin als Mann mit einer Frau verheiratet.
Aber da du eine kluge Frau bist, wusstest du schon vorher, wie reflexartig bestimmte Boulevardmedien auf diesen Passus reagieren.
Ich muss ganz ehrlich sagen, in diesem Buch steht so viel drin. Vorhin ist es erwähnt worden. Ja, Suizid, Depression, Alkohol, Drogenmissbrauch, als Frau mit vielen Männern geschlafen zu haben, eine Zeit lang in meiner Jugend. Da hätte man, was weiß ich, was aus diesem Buch rausfiltern können. Und was ist es geworden? Oh, heute ist sie mit einer Frau verheiratet. Aber ehrlich gesagt finde ich ganz schön, dass ich es noch abwenden konnte, dass es versucht wurde, in eine Richtung zu manifestieren, dass ich ja so schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht hätte und deswegen jetzt glückselig in einer Ehe mit einer Frau bin. Dem ist nicht so. Mich hat kein Mann so sehr enttäuscht, dass ich jetzt flüchtend in die Arme einer Frau gerannt bin. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich habe einfach den Menschen gefunden, mit dem ich wundervoll zusammenleben kann. Und das ist jetzt eine Frau. Mir ist das total egal.
Wobei, was du gerade geschildert hast, das klassische lesbische Klischee ist. Frau von den Männern komplett enttäuscht und deshalb.
Für viele ja, aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, selbst da finde ich, ist eine ganz andere Frage zu stellen. Nämlich, wie kommt es überhaupt, dass wir urteilen wollen, was oder ob hetero oder homo überhaupt eine Liebesberechtigung hat oder nicht? Ich finde, in dem Moment, wo ein Mensch sich in einen anderen Menschen verliebt, ist es doch wurscht, wie die beiden zusammenstehen. Ob also, das Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein oder Männlein und Weiblein zusammen ist, das ist doch nicht an uns zu urteilen.
Diese Frage hat ja öffentlich selbst der Papst schon gestellt, die du gerade gestellt hast. Ist es an uns, das zu beurteilen? An uns Menschen?
Naja, ich finde, solange eine Institution wie die katholische, römisch-katholische Kirche hingeht und sagt, das Zölibat aufrechtzuerhalten oder auch Geburtenkontrolle und ähnliche Themen sich einzumischen und dann aber doch zu sagen, naja, es liegt nicht an uns, diese Liebesfrage zu beurteilen, da ist eine Doppelmoral. Und deswegen hört man da auch nicht hin, wenn so jemand was sagt. Das möchte man dann auch nicht hören, glaube ich.
Wie waren die Reaktionen eigentlich auf diese Geschichte? Ich meine, vielleicht gibt es im Hinterkopf doch noch die Befürchtung, dass es Auswirkungen hat auf Angebote, dass bestimmte Regisseure einen nicht mehr besetzen wollen, wenn sowas öffentlich ist.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ziemlich zurückgelehnt, weil ich denke mir, die Leute, die meine Schauspielqualität schätzen, die werden mich buchen und die, die es nicht tun, die machen es nicht. Ob die dann als Entschuldigung wählen, dass sie doof finden, dass ich mit einer Frau verheiratet bin, so sei es denn. Das kann ich eh nicht beeinflussen und dann kann ich nur sagen, ich freue mich über die, die mit mir arbeiten wollen, mit denen ich auch arbeiten möchte und das kann dann nur gut werden und alles andere soll auch nicht sein.
Es ist an der Zeit, ein Kompliment zu machen, denn etliche Hörer schreiben, dass sie dich als unfassbar wohltuend, empathisch, intelligent rhetorisch gut und ich weiß nicht, was noch alles erleben.
Das freut mich.
Ja?
Ja, aber das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir beide hier keine Show abziehen, sondern uns wirklich begegnen, miteinander ehrlich reden. Und das kommt vielleicht auch genauso an, wie wir es gerade hier erleben.
Dann schließe ich mich, Frau Hecke, diesen Ausführungen zu 100% an.
Das mache ich auch. Bleibe aber beim Du, Wolfgang.
Also, nein, das, Frau Hecke, das war schon mit ironischem Unterton.
Ich habe es verstanden.
Sowas gemeint. Ja. Also, okay. Du hast vorhin gesagt, als es um diesen schrecklichen Unfall ging, bei dem übrigens, das wollte ich dich vorhin noch fragen, derjenige, der dir die Vorfahrt genommen hat, der dich geschnitten hat woraus dann dieser schreckliche Unfall dann sich entwickelt hat, hat man den eigentlich gefunden?
Fahrerflucht.
Fahrerflucht.
Ich hatte noch einen Teil vom Kennzeichen, aber das hat sich dann erledigt.
Okay. Hast du damit gehadert eine Zeit lang? Oder?
Nee, gehadert gar nicht. Das ist sein Karma. Nein, aber ich musste tatsächlich, war es mir ein bisschen schwierig, mit einem Anfängergehalt von 1.150 Euro, was man am Theater als Anfänger verdient, den Schaden, der da entstanden ist. Nämlich der Wagen war ja ein Totalschaden, 7.000 Euro und dann noch Flurschäden und Ähnliches dann zu begleichen. Das hat mich lange begleitet, diese Kosten zu tilgen.
Weil du in dem Acker gelandet bist, musstest du dann...
Weil ich die Böschung hochgefahren bin, musste man die entstandenen Schäden an der Natur natürlich auch noch wieder in Ordnung bringen.
Das wurde in Rechnung gestellt.
Ja, klar.
Okay. Mhm. Du hast vorhin in zwei Halbsätzen dich über die katholische Kirche geäußert. Aus denen habe ich geschlossen, dass du zur klassischen Kirche eine relativ große Distanz hast, korrekt?
Auch große Distanz ist jetzt vielleicht schon wieder ein bisschen hochgehängt. Ich bin einfach nur der Meinung, dass eine Institution, die sich Kirche nennt und die eigentlich für alle da sein sollte, im Sinne von Religio, Religios, was für alle heißt, eigentlich auch für alle gelten sollte, dafür aber eine ziemlich engstirnigen Umgang mit seinen Anhängern hat, wie ich finde. Ja, dass dann solche Dinge dazugehören wie, du hast Mist gebaut, musst du 20 Gebete runtereiern und noch was in den Klingelbeutel tun und dann sei es dir wieder verziehen, das heißt, ist für mich ein Verhältnis, ja, das hat für mich nie so richtig gepasst. Mhm. Und auch das, was du vorhin mit dem Papst erwähnt hast, da ist für mich etwas drin, wo ich das Gefühl habe, dass das Prinzip Hoffnung des Menschen auf einen besseren Zustand genutzt wird, um nicht zu sagen ausgenutzt wird, um etwas anzubieten, was sozusagen Sicherheit gibt. Das heißt, man muss aber vorher ja unsicher gewesen sein, dass man etwas sucht, wie die Verbindung in einem kirchlichen Verband, das einem dann Halt gibt. Man muss haltlos vorher gewesen sein. Was ist das also für ein Zustand, in dem man sich bewegt, dass man so einem Verein sich angehörig fühlen möchte?
Tja, diese Frage wird eine rhetorische für heute bleiben müssen, weil wir da keine Antwort mehr drauf finden. Rein zeitlich gesehen, eins noch zum Schluss. Glaubst du an Reinkarnation? Kommst du noch mal irgendwann?
Ich kann nur sagen, dass seit meinem Unfall spätestens das für mich ein Bewusstsein, ein Wissen ist. Das ist für mich, als wäre ich im Himmel gewesen, hätte aber kein iPhone für ein Selfie dabei gehabt. Das heißt, ich kann es nicht beweisen. Ich weiß es aber, weil ich es erlebt habe. Das heißt, für mich ist Reinkarnation kein theoretisches, sondern ein sehr praktisches Modell. Es ist also keine Einbahnstraße von Geburt zu Sargdeckel, sondern ein ewiger Kreislauf.
Und ein beruhigendes Gefühl? Ein Stück weit?
Naja, es ist eine wunderschöne Gewissheit zu sehen, dass ich Verantwortung in diesem Leben übernehmen kann, auf welchen Federn ich also im nächsten Leben lande.
Vielen Dank, dass du bei uns warst und alles Gute.
Ihnen auch, danke.
Das war's heute Ihnen.
Ihnen Zuhörern und auch dir, gut. Wolfgang.
Okay. Eins gehört. SWR